SRF 3.
Flexible Arbeitszeitmodelle in vielen Unternehmen nicht mehr und nicht weniger als Etikettenschwindel, behauptet Travail Suisse. Die Börsen spielen Achterbahnfahrt, droht der Welt schon bald eine Wirtschaftskrise. Ach was, keine Panik, meint dazu Finanzminister Ueli Maurer. Die Berner Stadtregierung will Elektroboliden durch Berns Gassen rasen lassen. Sie bewilligt für nächsten Sommer ein Formel-E-Rennen. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Homeoffice oder erst später ins Büro, um 4 zum Büro raus und auf den Tennisplatz, so geht flexibles Arbeiten unbestritten, das klingt toll. Dass das gut ankommt, haben auch Unternehmen erlegt und werben damit in Inseraten. Doch die Realität in vielen Unternehmen, was flexibles Arbeiten angeht, sieht anders aus. Das zeigt eine Studie von Travail Suisse. Flexibles Arbeiten hat in den letzten Jahren nicht zugenommen, sondern abgenommen. Wirtschaftsredaktorin Stefanie Pauli.
Immer mehr Menschen klagen über Stress im Job, so eine Studie von Travail Suisse, die 1500 Arbeitnehmer aus den unterschiedlichsten Branchen gefragt hat. Die Studie zeigt, längst können nicht alle Angestellten von mehr Freiheit profitieren. Im Gegenteil, seit 4 Jahren habe der Anteil der Arbeitnehmenden, die kaum oder keine Autonomie bei der Arbeitsgestaltung haben, kontinuierlich zugenommen, sagt Gabriel Fischer von Travail Suisse.
Man spricht zwar von flexiblen Arbeitszeiten, in der Realität heißt das aber, dass es kurzfristiger bestimmt wird, wann man arbeiten muss, wie lange man auch arbeiten muss, allenfalls Überstunden zu leisten sind, weil ein wichtiges Projekt noch abgeschlossen werden muss, weil ein Auftrag erfüllt werden muss.
Es sei eine einseitige Flexibilisierung, so Gabriel Fischer. Die Unternehmen würden teils unter dem Deckmantel Flexibilisierung ganz einfach nur Kostenoptimierung betreiben. Der Arbeitgeberverband hält entgegen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer säßen im gleichen Boot. Die Unternehmen hätten ein offensichtliches Interesse, mittels Autonomie die schädliche Wirkung von Arbeitsbelastungen zu reduzieren und damit Erschöpfung und Burnout zu verhindern. Allerdings sei eine solche Flexibilisierung nicht in allen Firmen möglich, sagt Simon Wey vom Arbeitgeberverband.
Wir haben immer gesagt, dass diese Flexibilisierung, die ist nur bei einem bestimmten Teil der Arbeitnehmerschaft möglich. Es gibt viele Berufe, in denen das schlicht und einfach von den Tätigkeiten her, von den Arbeitszeiten, von der Branche auch her, ist das einfach nicht möglich. Und von daher müssen natürlich die Bedingungen im Betrieb gegeben sein, dass man überhaupt Teilzeit oder eben flexibel arbeiten kann.
Die Flexibilisierung von Arbeitszeiten ist auch auf dem politischen Parkett ein Thema. Mit 2 parlamentarischen Vorstößen sind Bestrebungen im Gange für eine weitreichende Flexibilisierung der Arbeitszeitregelung. Gewerkschaften monieren, eine Lockerung der Arbeitsbestimmungen sei per se krankmachend und drohen deshalb mit einer Volksabstimmung, sollte die Flexibilisierung des Arbeitsgesetzes im Parlament durchkommen. Präventivmediziner sagen, dass Arbeitnehmer mit viel Freiheit bis zu einem gewissen Grad vor Erschöpfung durch zu lange und intensive Arbeit geschützt seien. Es gebe aber auch Risiken wie etwa längere Arbeitszeiten oder zu kurze Ruhepausen. Deshalb sei es umso wichtiger, dass die Flexibilisierung ein Wechselspiel zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber sei.
Und nun zu den Nachrichten. Im Rennen um die Nachfolge von Bundesrat Johann Schneider-Ammann haben 2 weitere FDP-Politiker erklärt, dass sie nicht zur Verfügung stehen. Yvonne Lambricker.
Der Bündner Ständerat Martin Schmid und der Zürcher Ständerat Ruedi Noser teilten mit, sie wollten nicht dem weit verbreiteten Wunsch im Wege stehen, dass eine freisinnige Frau in den Bundesrat einziehen solle. Schmid und Noser lassen damit der St. Galler Ständerätin Karin Keller-Sutter den Vortritt, die erklärt hat, sie stehe für das Amt zur Verfügung. Die FDP-Kantonalparteien können bis am 24. Oktober Kandidaturen melden. Die FDP-Fraktion nominiert am 16. November. Die Bundesratswahl findet dann am 5. Dezember statt. In Bern kann nächsten Sommer ein Rennen mit Elektroautos durchgeführt werden. Die Berner Stadtregierung hat die Bewilligung erteilt. Die Veranstalter des Formel-E-Rennens müssen aber verschiedene Auflagen erfüllen. Die Stadt Zürich, in der in diesem Jahr erstmals ein Formel-E-Rennen durchgeführt wurde, sieht für nächstes Jahr Terminprobleme. 9 Jahre nachdem in der deutschen Stadt Köln das Stadtarchiv einstürzte, sind die Urteile im Strafprozess gefallen. Das Landgericht verurteilte einen Bauüberwacher der Kölner Verkehrsbetriebe zu einer bedingten Gefängnisstrafe von 8 Monaten wegen fahrlässiger Tötung. Die 3 anderen Angeklagten, eine weitere Mitarbeiterin der Kölner Verkehrsbetriebe und 2 Bauleiter wurden freigesprochen. Das Gericht kam zum Schluss, dass das Kölner Stadtarchiv im März 2009 wegen eines gravierenden Fehlers beim Bau einer neuen U-Bahn-Haltestelle einstürzte. Beim Unglück starben 2 Personen. Der Schaden belief sich gemäß einer Schätzung der Stadt Köln auf 1,2 Milliarden Euro. Elektroautos sind keine Gefahr für Menschen, die einen Herzschrittmacher oder einen Defibrillator tragen. Zu diesem Schluss ist ein Forscherteam am Deutschen Herzzentrum in München gekommen. In der Untersuchung wurden 108 Personen mit einem Herzschrittmacher oder Defibrillator den elektromagnetischen Feldern von 4 gebräuchlichen Elektroautos ausgesetzt. Keines der implantierten Geräte sei dabei gestört worden, schreiben die Forscher. Sie weisen darauf hin, dass die Innenräume der Fahrzeuge gut abgeschirmt seien und die elektromagnetischen Felder damit klein. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 8.702 Punkten plus 0,7%. Der Euro wird zu 1.1479 Franken gehandelt und der Dollar zu 99,13 Rappen. Das Wetter heute und morgen: scheint meist die Sonne, Nebelfelder im Mittelland und die Wolkenreste im Süden lösen sich auf. Es wird sehr mild mit Höchstwerten zwischen 20 und 24 Grad.
Info 3 Mittag.
Nach Bali reist man normalerweise, um unter der Sonne zu liegen oder im Meer zu baden. Doch die Damen und Herren der internationalen Finanzelite, die sich zurzeit dort versammelt, inklusive Finanzminister Ueli Maurer, schaut eher dafür, dass die Welt nicht baden geht. Denn die Sorge um einen möglichen Abschwung der Weltwirtschaft, ausgelöst durch einen Handelskrieg, ist bei der Finanzelite vorhanden. Gemach, Gemach, so weit sei es noch lange nicht, beschwichtigt dazu Ueli Maurer. Maren Peters hat den Bundesrat in Bali getroffen.
Die Fronten seien zwar verhärtet, aber er gehe davon aus, dass ein globaler Handelskrieg noch abgewendet werden könne, sagte Wirtschaftsminister Ueli Maurer.
Ich persönlich glaube nicht, dass das wirklich zum Eklat kommen wird, weil am Schluss sind alle darauf angewiesen, dass der Handel funktioniert, weil alle leben vom Handel.
Er habe das Gefühl, dass auf Arbeitsebene wieder vermehrt versucht werde, Lösungen zu finden.
Die Frage ist immer wieder, kann das überwunden werden, wenn es in der Öffentlichkeit schon so plakativ einmal angenagelt wurde?
Plakativ angemalt hat es vor allem US-Präsident Donald Trump, der mit seiner einseitigen Ankündigung von Zöllen auf chinesische Importe den Handelskonflikt vom Zaun gebrochen hatte. Inzwischen sind die Zölle auf Warenimporte im Wert von 200 Milliarden Dollar in Kraft. China hat mit Zöllen auf US-Importe zurückgeschlagen. Trump droht mit weiteren Zöllen auf Autos. Eine Einigung scheine im Moment auf höchster Ebene blockiert, sagte Maurer. Nach den Zwischenwahlen in den USA könnte sich das Blatt aber wieder wenden.
Das ist die allgemeine Hoffnung hier. Ich glaube eigentlich schon, dass es so weit kommen wird, ob die Wahlen dann den Ausschlag geben. Auch die Turbulenzen an der Börse zeigen ja, dass man hier nicht unbegrenzt einfach spielen und wittern kann.
Die Börsen waren in dieser Woche weltweit eingebrochen. Als eine Erklärung dafür nannten Börsenbeobachter den drohenden Handelskrieg und die Aussicht auf ein schwaches Wachstum der Weltwirtschaft. Joachim Fels, Chefökonom von PIMCO, einer der größten Investmentgesellschaften der Welt, glaubt, dass ganz andere Gründe dahinter stecken.
Märkte sind volatil, die gehen rauf und runter. Und nachdem wir jetzt fast 10 Jahre lang eine Aufwärtsentwicklung an den Aktienmärkten gesehen haben, eine fast ununterbrochene, ist es, glaube ich, ganz normal, dass es dann auch mal kräftig runtergehen kann.
Man müsse den Börsenabsturz in größerem Zusammenhang sehen. Die Hochphase der Konjunktur komme langsam zu einem Ende. In so einer Phase sei es normal, dass die Schwankungen an der Börse zunehmen. Auslöser für den Absturz diese Woche sei sicher nicht allein die Angst vor einem Handelskrieg gewesen, sagte Fels, dessen Arbeitgeber PIMCO ein Anlagevermögen von gut 1,8 Billionen Dollar verwaltet. Ein Handelskrieg sei ohnehin noch nicht in Sicht.
Es ist im Moment eher noch ein Scharmützel und es ist eher ein Konflikt zwischen den USA und China, weil mittlerweile sich die USA, Mexiko und Kanada ja auf ein neues nordamerikanisches Abkommen geeinigt haben. Es gibt einen Waffenstillstand zwischen den USA und Europa.
Das Gleiche gelte zwischen den USA und Japan.
Unsere Einschätzung ist schon, dass wir mit mehr als 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit eine gewisse Entspannung bekommen werden.
Aber das könne noch eine Weile dauern.
Info 3 Mittag.
Der arabische Frühling und seine Proteste haben in vielen Ländern bis heute schreckliche Auswirkungen. In Syrien etwa mit Krieg oder in Ägypten mit totaler Repression. In Jordanien blieb es lange vergleichsweise ruhig. Dann im Juni gab es Proteste. Der König musste daraufhin seinen Premierminister auswechseln, weil dieser ein neues, verhasstes Steuergesetz einführen wollte. Und nun gibt es zwar einen neuen Premierminister, doch die Menschen gehen wieder auf die Straße, immer noch wegen des Steuergesetzes, aber nicht nur. Aus Amman, Nahost-Korrespondentin Susanne Brunner.
In Amman orientieren sich die Leute an nummerierten Straßenkreiseln. Am vierten Kreisel ist der Sitz des jordanischen Premierministers. Die Gegend ist deshalb ein beliebter Ort für Proteste. An diesem Tag stehen rund 2 Dutzend Männer mit Plakaten auf einem Platz und fordern ein Gespräch mit Premierminister Omar Razaz.
We are here to meet Mr. Razaz to complain for him about what happened with us.
Die Männer sind Kleinbauern. Sie vertreten die rund 3000 kleinen Geflügelproduzenten des Landes. Sie klagen über unfaire Geschäftspraktiken der Großproduzenten und sie wollen, dass der Premierminister die Steuer auf landwirtschaftliche Produkte abschafft, denn diese treibe sie in den Ruin.
It means to us we are going broke, bankruptcy.
Ein Aufbruch wie im arabischen Frühling ist diese kleine Gruppe von Demonstranten noch nicht. Aber die Häufung solcher Proteste in den letzten Tagen und Wochen ist augenfällig. Laut einer Umfrage des renommierten Zentrums für strategische Studien der University of Jordan ist das Vertrauen in den neuen Premierminister in der Bevölkerung um 20% abgesackt, in nur 100 Tagen. Ein Rekord. Am Vertrauensverlust sei die neue Regierung aber nicht alleine schuld, meint der Professor und Direktor des Zentrums Musa Shtebi.
Jordanians have been patient for a very long time.
Die jordanische Bevölkerung habe jahrelang vieles geduldig ertragen. Die Weltwirtschaftskrise 2008, die wirtschaftlichen Auswirkungen des Syrienkrieges, die vielen Flüchtlinge, steigende Benzin- und Stromkosten. Auf die Proteste während des arabischen Frühlings hätten König und Regierung mit Verfassungsreformen reagiert, um den Unmut zu besänftigen. Das habe funktioniert und das Land vor den negativen Auswirkungen des arabischen Frühlings bewahrt. Doch nun merkten die Leute, wie unzureichend diese kleinen Reformen gewesen seien, sagt Professor Shtebi.
So that's the major message that the political reform that we did was not enough.
Laut der Internationalen Arbeitsorganisation ILO verdient die Hälfte der jordanischen Arbeitnehmenden nicht mehr als 400 Dinar im Monat, umgerechnet 560 Franken. Das reicht in einer teuren Stadt wie Amman, wo der größte Teil der Bevölkerung wohnt, nicht zum Leben. Und wenn die Regierung nun auch noch mehr Einkommensteuern erheben wolle, dann wollten die Leute auch etwas dafür bekommen. Und deshalb ist Musa Shtebi überzeugt, der arabische Frühling sei in Jordanien noch nicht vorbei.
Obviously the Arab Spring is not over in Jordan.
Und er sagt dem Land einen heißen Herbst voraus, wenn das Parlament ab Sonntag das neue Steuergesetz berät.
Das war Info 3 am Freitagmittag. Im Studio heute Daniela Püntener und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.